Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur Klartext-Podcast-Folge 39 zum Thema schmutzige Rhetorik. Hallo und guten Tag, ich habe heute eine spannende Podcast-Folge für Sie. Es geht um schmutzige Rhetorik, verbotene Rhetorik. Es gibt da verschiedene Begriffe. Beim Thema verbotene Rhetorik will ich auch auf ein Buch verweisen, und zwar Verbotene Rhetorik von Gloria Beck. Wenn Ihnen dieses Buch mal über den Weg läuft oder wenn Sie es irgendwo kaufen wollen, ich empfehle Ihnen dieses Buch sehr. Es ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie Ideologen funktionieren, wie fiese, unfaire Rhetorik funktioniert. Ich will hier bei dieser Podcast-Folge ein bisschen was darüber erzählen, wie Ideologen kommunizieren und wie sie versuchen, andere mehr oder weniger an die Wand zu quatschen und Meinungen, die sie nicht tolerieren, zu, weiß ich nicht, lächerlich zu machen, klein zu reden, zu leugnen, dass es bestimmte Zustände gibt, also das volle Programm der Demagogie. Darum geht es heute in dieser Folge. Ich will zwei wichtige Punkte voranstellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Erstens bedeutet Meinungsfreiheit, die wir in Artikel 5 des Grundgesetzes verbrieft haben, nicht, dass man jemandem nicht widersprechen darf. Also Sie kennen das vielleicht, dass Sie in einer hitzigen Diskussion jemandem widersprechen und dieser jemand sich dann auf die Meinungsfreiheit beruft und Ihnen vorwirft, Sie hätten etwas gegen die Meinungsfreiheit. Dabei haben Sie nur widersprochen. Also jemanden zu widersprechen, das ist der zweite Punkt. Das bedeutet nicht, ihm seine Meinung abzusprechen. Also wenn jemand sagt, er findet Igel toll und ich sage, ich finde Igel bescheuert, dann spreche ich ihm nicht seine Meinung ab, sondern ich widerspreche ihm nur. Mein Widerspruch ist genauso legitim wie seine Aussage. Okay, das möchte ich nur mal voranstellen. Für mich als Journalist ist Artikel 5 GG ein sehr, sehr wichtiger Artikel. Für mich ist die Meinungsfreiheit elementar. In Artikel 5 GG steht übrigens auch, dass wir das Recht haben, uns ungehindert aus öffentlichen Quellen zu informieren. Also ich will mitbekommen, was in dieser Welt läuft. Und deswegen ist das Thema Meinungsfreiheit an der Stelle ziemlich relevant. Ich will nochmal auf meine Südwestrundfunk-Sendung dazu hinweisen vom März. Die verlinke ich Ihnen noch einmal im Teasertext zu dieser Podcast-Folge. Ich hatte es ja an einer anderen Stelle möglicherweise schon erwähnt, und zwar vor längerer Zeit, als die Debatte losging über die Frage, inwieweit ist das Coronavirus gefährlich. Da hat die Bild-Zeitung irgendwann die Geschichte gebracht, RK-Irrtum und das Robert-Koch-Institut RKI scharf angegriffen. Ich hatte diese Geschichte in der Bild-Zeitung verlinkt und dann dazu geschrieben, die Bild hat offenbar meinen Podcast gehört, denn auch die Bild-Zeitung sagt, immer wieder liegt das Robert-Koch-Institut mit seinen Prognosen daneben. So, das ist jetzt eine ganz normale journalistische Geschichte, also eine Zeitung kritisiert in dem Fall eine Behörde. Ein Podcaster, Blogger nimmt das auf und berichtet auch darüber und kritisiert vielleicht auch die gleiche Behörde. Das sind alles legitime Äußerungen. Jetzt passiert was ganz Verrücktes bei Facebook, wo ich das nämlich gepostet habe. Da schreibt jetzt Michaela Engelmeier: Sind Sie Mediziner? Sind Sie gar Virologe? Sind Sie Wissenschaftler? Nein? Okay, dann enthalten Sie sich doch bitte beim RKI und Corona-Themen, von denen Sie keine Ahnung haben. Bitte. So, Michaela Engelmeier schreibt hier also etwas. Sie verbietet mir den Mund. Ist interessant, oder? Ich habe einfach nur eine legitime Meinung gepostet. Der kann man gerne widersprechen, gar kein Problem, mir ist das völlig egal, ob dem jemand widerspricht, denn ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern. Ich habe auch das Recht, übrigens meine Meinung zu haben. Und jetzt kommt Michaela Engelmeier daher und verbietet mir den Mund. Das gab dann bei Facebook eine ganz spannende Debatte, indem ich nämlich einfach zum Beispiel gefragt habe, ob Herr Kekulé, der ja eine ähnliche Kritik damals formuliert hat, auch ein Besserwisser sei. Also Michaela Engelmeier hat dann noch geschrieben, dass es hier um Besserwisserei ginge, um Besserwisser, die nicht wissen, was sie noch so an steilen Thesen von sich geben können. Ja, und das ist dann so der ganz klassische Angriff ad hominem, der ganz typisch ist für Ideologen. Also ich komme da nachher nochmal dazu, in welchen Etappen Ideologen Psychologen ihnen ihre Meinung verbieten wollen. Da gibt es verschiedene Schritte. Und ein Schritt ist der persönliche Angriff, also die Beleidigung, das Geringschätzige, also zum Beispiel jemanden als Besserwisser zu bezeichnen, in dem Fall mich, was dann auch schon wieder fast, also natürlich ist es eine legitime Meinungsäußerung von ihr, sie darf mich gerne für einen Besserwisser halten, aber es geht schon in die Richtung eines persönlichen Angriffes, der dann irgendwann je nach Stärke möglicherweise auch strafrechtlich relevant sein kann. Ist er hier nicht, aber ich sage, wenn wir die Menschen nicht persönlich angreifen, dann bleiben wir safe, auch was mögliche Beleidigungstatbestände betrifft. Also der Punkt ist, Michaela Engelmeier spricht mir an der Stelle meine Meinung ab. Sie sagt sogar, ich möge mich zurückhalten zu einem bestimmten Thema. So also schreibe ich, was haben Sie für ein Demokratieverständnis, nachdem Journalisten Behörden nur dann kritisieren dürfen, wenn sie selbst Experten sind? Aus welchem totalitären Weltbild heraus resultiert das denn? Das können Sie gerne für übertrieben halten, aber es gab dann eben ein paar Tage später auch noch einen Kollegen vom Hessischen Rundfunk, der auch tatsächlich einen Meinungsbeitrag gebracht hat zum Thema RKI und Corona, der eine ähnliche Meinung vertritt wie ich. Und dieser Kollege, der Thomas Kreuzmann, hat auch nicht Medizin studiert, sondern ist eben Kulturwissenschaftler, Historiker und etwas in der Richtung, was ja auch völlig legitim ist. So, und ich sage, wenn Michaela Engelmeier mir meine Meinung abspricht, nur weil ich kein Mediziner bin, dann müsste sie sie konsequenterweise allen anderen Journalisten auch absprechen, die keine Mediziner sind. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich auf dem Namen der Frau so herumhacke und warum ich das öffentlich mache. Sie sitzt im Vorstand der SPD. Also Michaela Engelmeier ist Vorstandsmitglied der Bundes-SPD, also im Bundesvorstand. So, und ich halte das für extrem gefährlich, dass eine Parteispitze, die an der Regierung beteiligt ist, einem Menschen wie mir die Meinung absprechen möchte. Ich halte mich da jetzt nicht für besonders wichtig und ich weiß auch nicht, wie Frau Engelmeier darauf kommt, mir zu folgen bei Facebook, aber sie tut's nun mal. Und dann kommen Vorwürfe ohne Ende. Also sie sagt auf die Anmerkung, warum gestehen Sie Journalisten nicht zu, Behördenentscheidungen zu kritisieren, wenn sie nicht selbst Experten sind? Auf diese Bemerkung von mir sagt sie dann, warum sprechen Sie mir meine eigene Meinung ab? Hier haben wir es mit Reframing zu tun, also wir behaupten einfach eine falsche Tatsache. Ich habe ihr niemals die Meinung abgesprochen, ich widerspreche ihr nur, der Dame aus dem SPD-Vorstand. Das habe ich dann auch geschrieben, das tue ich nicht, ich widerspreche ihnen nur, so wie sie mir widersprechen. An welcher Stelle kommen sie auf die Idee, ich würde ihnen ihre Meinung absprechen? Und ich frage sie noch einmal, warum gestehen sie Journalisten nicht zu, Behördenentscheidungen zu kritisieren, wenn sie nicht selbst Experten sind? Antworten sie doch mal. Dann hat sie mir noch vorgeworfen, ich würde pöbeln. Was ich definitiv nicht tue, das ist die nächste Lüge. Also wirklich dass es ihr nicht schmeckt, dass ich ihr widerspreche, finde ich ja schon schlimm genug. Also diese Intoleranz von Seiten einer politischen Richtung, die sich selbst so gerne als tolerant bezeichnet, die finde ich manchmal wirklich schlimm. Und ich habe dann eben ein bisschen insistiert. Und es kam dann nichts weiter dabei raus. Also sie hat dann am Schluss irgendwie, glaube ich, auch den Kontakt eingestellt. Ich kenne mich da bei Facebook nicht so genau aus. Auf jeden Fall Vorwürfe ohne Ende, die einem Muster entsprechen, um das es mir heute hier geht. Also das Verdrehen von Realität, das Leugnen von Fakten, das Erfinden von Vorwürfen, der Angriff ad hominem auf den Menschen, das ist alles aus dem Werkzeugkasten übelster Demagogie. Es gibt da sehr viele Beispiele, also hier zum Beispiel, ich bin Rachmaninow-Fan, ich liebe diesen Komponisten, der russische Komponist Rachmaninow, sein Klavierwerk habe ich hier auf Vinyl komplett, das sind irgendwie 10 Schallplatten, weiß ich nicht. Also macht richtig Freude diese Musik und das habe ich gepostet und ich habe die Frechheit besessen, eine Meinung zu äußern. Ich habe nämlich gesagt, gegen Rachmaninow ist Chopin Kinderkram. Ja, so, jetzt gibt es Leute, denen schmeckt die Meinung nicht, aber ja und? Also ist doch völlig egal. Für mich ist Chopin Kinderkram, wenn ich ihn mit Rachmaninow vergleiche. Sie dürfen mir gerne widersprechen, aber trotzdem ist das, was ich meine, legitim. Und wir müssen auch nicht einer Meinung sein. Das ist ja auch so ein komischer Irrtum, dass die Menschen glauben, sie müssten am Schluss mit einem Konsens rausgehen. Das muss ja nicht sein, sondern es ist völlig in Ordnung, dass verschiedene Menschen verschiedene Meinungen vertreten. Also ich habe den Chopin, der längst tot ist, ein bisschen herabgewürdigt. Okay, ist vielleicht nicht nett, aber ich meine das. So, und jetzt kommt ein Kollege aus meiner Branche, der selber mit Musik arbeitet, der Orchester dirigiert und der sagt, naja, Herr Baum, Chopin ist Kinderkram im Vergleich zu Rachmaninow. Sie zählen wohl die Noten pro Sekunde eines Musikstückes? Fragezeichen. Je mehr, desto meisterhafter. Dies ist jetzt nicht unbedingt höchste Musikexpertise Ihrerseits. Verstehen Sie, was hier vorgeht? Erkennen Sie, was dieser Mann macht? Er macht das Gleiche wie Frau Engelmeier. Er respektiert nicht einfach, dass ich meine Meinung habe, sondern er greift mich ad hominem an, indem er mir vorwirft, ich hätte keine Musikexpertise. Das bedeutet im zweiten Schritt, er sagt, wer von Musik Ahnung hat, muss Chopin ernster nehmen, als ich das tue, oder jedenfalls nicht im Vergleich zu Rachmaninow als Kinderkram darstellen. Und er versucht damit, die Meinung, die ich zu Chopin habe, einer Objektivierung zu unterwerfen, als sei es handwerklich richtig oder falsch, was man von Chopin hält. Und das ist definitiv nicht der Fall in der Kunstbetrachtung, auf keinen Fall in der Musikkritik, niemals. Es sind immer Meinungsäußerungen. Wenn ein Kritiker eine Komposition, eine Konzertaufführung, irgendwas in der Zeitung oder sonst irgendwo bespricht. Also sicher ist in einer Konzert- oder Musikkritik auch mal eine Tatsachenbehauptung drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Rachmaninow hat gelebt von 1873 bis 1943, dann ist das natürlich keine Meinungsäußerung. Auch wenn ich sage, er hat so und so viele Stücke komponiert oder ein Stück besteht aus so und so vielen Sätzen oder ist so und so orchestriert oder was auch immer, das ist schon klar. Ja? Aber was ein Kritiker am Schluss von einer Aufführung oder einer Musik hält und wie er die bewertet und beurteilt, das ist auf jeden Fall Meinung. Und Meinungen sind nun mal verschieden und Meinungen lassen sich weder widerlegen noch beweisen. Sie lassen sich vielleicht argumentieren, man kann dagegen argumentieren, aber erstmal sind es Meinungen, die in der Kunstkritik legitimerweise, klassischerweise auch so stehen bleiben dürfen, wie man sie formuliert, solange es keine Schmähkritik ist natürlich. Das heißt, wir haben hier von diesem Herrn Dirigenten mehrere Angriffe auf mehreren Ebenen. Wenn er schreibt, Sie zählen wohl die Noten pro Sekunde eines Musikstückes. Ja klar, ist Rachmaninow aktiver und dichter. Nur was er mit diesem Satz versucht, ist mir unterzujubeln, ich hätte einen banalen oder trivialen Zugang zur Musik. Sie zählen wohl die Noten pro Sekunde eines Musikstückes. Also das ist wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, jemand liebt ein bestimmtes Restaurant und ich sag ihm, du bist wohl Tierquäler. Also das ist so, es ist genauso schwachsinnig und genauso bescheuert. Ich habe entsprechend reagiert, ich habe lang reagiert, weil ich das einfach mir nicht gefallen lasse und indem ich diese Sache auch seziere. Also zum Beispiel schreibe ich ihm, Ihre Frage, ob für mich die Noten pro Sekunde zählten, ist dabei übrigens ein Musterbeispiel für Demagogie. Sie pointieren einen abstrusen und lächerlichen Aspekt, der nicht einmal die Basis meiner Ansicht ist, sondern den Sie selbst konstruieren und mir unterstellen. Damit sind wir übrigens beim nächsten Punkt. Falsche Unterstellungen. Ja, du bist doch Tierquäler. Obwohl da gar keine Anhaltspunkte dafür bestehen. Ich zitiere weiter, und durch den Sie die wahren Gründe meiner Meinung, die Sie nicht einmal erfragen und daher auch nicht kennen, der Lächerlichkeit preisgeben. Also Angriff ad hominem, den anderen lächerlich machen, das ist Demagogie. Sie ziehen meine gefühlsmäßige Ansicht zu Chopin und Rachmaninow ins Lächerliche, indem Sie insinuieren, meine Entscheidungskriterien seien banal und völlig musikfern. Sie übertünchen jegliche Differenzierung, um mich als Banausen hinzustellen. Das ist Ihre Rhetorik, ergo vermutlich auch Ihr Charakter. Dumme Menschen werden Ihrer Argumentation hier folgen und darum kennzeichne ich das hier sehr deutlich als Demagogie und begründe das auch ausführlich. So, und dann habe ich angekündigt, dass ich ihn dann bringe im Podcast. Ich habe gesagt, hat ja nichts gegen namentliche Nennung, denn er hat ja öffentlich zugänglich unter Klarnamen mich angegriffen. Ich lasse den Namen jetzt mal raus, weil er nicht im SPD-Bundesvorstand sitzt. Ja, aber bei Frau Engelmeier finde ich es halt schon relevant, weil es wirklich hohe Politik ist, die hier tatsächlich schräge, totalitäre Züge an den Tag legt gegenüber einem ganz normalen Bürger. Also ich hatte schon gesagt, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass wir einander nicht widersprechen dürfen. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass wir alle einer Meinung sind. Und die Intoleranz von Leuten, die von sich selbst behaupten, tolerant zu sein, die ist oft sehr enorm. Dann habe ich jetzt diese vier Schritte, mit denen Demagogen Ihnen sozusagen ans Knie pinkeln. Das passiert so. Sie äußern was, was dem Demagogen nicht passt, indem Sie ihm widersprechen oder was auch immer in irgendeiner Weise eine andere Meinung vertreten oder indem Sie einfach auf eine Tatsache hinweisen, die nicht in sein Weltbild passt. Dann wird er als erstes, der Demagoge, der wird als erstes leugnen. Er wird zuerst sagen, das stimmt doch gar nicht. Sind deine Quellen überhaupt seriös? Das ist doch alles Quatsch. Darüber hat kein seriöses Medium berichtet. Das Leugnen ist das Erste. Das sehen Sie historisch am besten an der Kölner Silvesternacht 2015-16, wo die klassischen Medien wirklich 6 Tage gebraucht haben, um darüber zu berichten. In diesen 6 Tagen, Anfang 2016, in den ersten Januartagen, hatten wir dieses Leugnen. So, nachdem sich dann eine unangenehme Tatsache oder Ihre abweichende Meinung nicht mehr leugnen lässt, kommt das Relativieren. Also Sie sagen zum Beispiel jetzt über die Randale in Stuttgart, sagen Sie, die Igel haben randaliert. Und daraufhin kommt jemand und relativiert, ja, aber die Rehböcke randalieren doch auch. So, das ist der sogenannte Whataboutism. Was ist eigentlich mit Dideldumm? Also ich habe mich mal lange Zeit im Tierschutz engagiert, ich habe da sehr viel gespendet und dann hat mir tatsächlich jemand vorgeworfen, warum kümmerst du dich denn nicht um Kinder? Ja, das, klar, kann man auch machen, ich kann auch dem Kinderschutzbund Geld spenden, aber ich habe mich eben um Tiere gekümmert, weil sich um Kinder eben schon sehr viele Leute kümmern. Aber das ist der Whataboutism. Whataboutism heißt, ich höre einen bestimmten Sachverhalt, Vorwurf, eine Meinung und lenke völlig ab und ich komme auf einen ganz anderen Schauplatz und sage, was ist denn da los? Also das beste Beispiel ist Hitler. Hitler ist böse, Hitler will keiner haben, Nazi darf keiner oder will keiner sein. Der Nazi-Vorwurf ist sozusagen das Totschlagargument an sich. Und dann sagt man, wenn ich mich jetzt für Tierschutz einsetze, würde man mir vorwerfen, die Nazis haben auch sich für Tierschutz eingesetzt und daraus würde man dann folgern, du bist Nazi. Das ist sozusagen diese Demagogie, die dann über den Relativismus Vorwürfe ins Leben ruft. Also wenn es danach ginge, müssten wir rauchen, denn Hitler hat nicht geraucht. Wir dürften keine Autobahnen benutzen, denn der Legende nach hat Hitler sie gebaut und so weiter und so fort. Ja, die Vegetarier wären alle Nazis. Also das ist dann aber tatsächlich, je nachdem, wie es einem Demagogen, Ideologen passt, ist das ein gutes Argument für ihn, Totschlagargument, um den Gegner zu besiegen, lächerlich zu machen. Weil die Leute wissen ja nicht, wie sie dann auf so ein Totschlagargument reagieren sollen. Das ist das Relativieren. Also Relativismus ist eine Denkrichtung, die basiert auf mehreren Dingen, zum Teil auf der Frankfurter Schule, auf der diskursiven Dekonstruktion der Wirklichkeit. Also Relativisten sagen, es gibt keine Geschlechter. Ja, ich meine, obwohl die Biologie nur nachschauen muss und dann ist das definiert. Aber das Relativieren von Fakten und das Zerreden von Fakten gehört da in diese Kategorie. Also zuerst haben wir das Leugnen, dann haben wir das Relativieren. So, und wenn sich es immer noch nicht relativieren lässt, also wenn Sie Ihre Meinung weiterhin vertreten und sagen, Moment mal, das ist meine Meinung und das ist völlig legitim, dann wird Ihr Gegner Sie kleinreden, dann wird er es bagatellisieren. Also er wird dann sagen, ja, aber so schlimm war das doch gar nicht in Köln auf der Domplatte und so weiter. Und da sehen Sie dann schon, wo die Sympathien liegen, also ob die Sympathien bei den Tätern liegen. Wenn man Taten kleinredet, dann wissen Sie, derjenige ist eher auf Täterseite als auf Opferseite. Gehört aber einfach zur Demagogie dazu. Und wenn es sich nicht mehr weiter kleinreden lässt, weil die Presse tatsächlich die Dimension des Geschehens veröffentlicht, so wie zum Beispiel jetzt in der Mitsommernacht in Stuttgart, in der diese seltsamen Banden randaliert haben, dann kann sogar der Ideologe nicht mehr richtig reagieren und dann muss er sie persönlich angreifen. Also wenn sie ihre Argumente wirklich gut vorgebracht haben und der Ideologe, der kann ja, weil er einen Block im Kopf hat, der ist ja blockiert, der denkt ja nicht klar, sondern er denkt wirr und verknotet und vorurteilsgesteuert, dann wird der Ideologe sie persönlich angreifen. In dem Moment, in dem er argumentativ nicht mehr gegen sie ankommt und er darf seinen Irrtum nicht einräumen, er darf ihnen nicht recht geben, Das verbietet ihm sein Weltbild, sein Denken. Dann steht er mit dem Rücken an der Wand und wer mit dem Rücken an der Wand steht, wird aggressiv und richtig gefährlich. Das heißt, als erstes greift er sie persönlich an. Das funktioniert in aller Regel noch verbal. Es geht aber auch hin bis zum Mord. Das müssen wir sehen. Also Vorsicht vor Ideologen, es funktioniert ganz genau so. Also was können Sie jetzt tun? Was ist der Transfer für Sie im Business? Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass Sie in Ihrer Umgebung am Arbeitsplatz wahrscheinlich gar keine Ideologen haben. In aller Regel sind diese Leute kaum fähig zu wertschöpfender Arbeit. Also Ideologen findet man meistens an Arbeitsplätzen, die sowieso irgendwie direkt oder indirekt aus Steuergeldern finanziert sind. Also durch das Geld, das Sie und ich durch unsere Arbeit erwirtschaften. Und dieses Geld kassieren dann Ideologen an irgendwelchen Arbeitsplätzen ohne jede Wertschöpfung. Nochmal zu der Geschichte in Stuttgart zurück. Wir haben da auch ein sehr spannendes Reframing. Also nochmal zum Begriff Reframing. Frame ist der Rahmen und ein Reframing bedeutet einen anderen Rahmen, einem Bild einen anderen Rahmen zu geben. Also ich stelle eine Information, die bekannt ist, in einen anderen Kontext. Das funktioniert zum Beispiel, indem man sagt, diese Randalierer in Stuttgart, die haben alle nicht genug Liebe abbekommen in ihrer Erziehung und wir fangen es an zu psychologisieren. Ja, man könnte jetzt hingehen, irgendwo in den Medien war tatsächlich auch ein Interview mit einem Psychologen zu dem Thema, der dann auf die üblichen psychischen Defizite und so weiter abstellt, was mich überhaupt nicht interessiert, weil es nicht der wahre Grund ist, warum diese Menschen randalieren. Ja, über den wahren Grund sprechen wir gleich. Oder nächstes Reframing seitens der Polizeiführung in Stuttgart, ganz interessant. Die sagen nämlich, die Party- und Event-Szene habe randaliert. Das finde ich total witzig. Ich meine, ist doch klar, dass die Betreiber der Stuttgarter Clubs dagegen protestieren. Was soll denn das? Da wird eine ganze Branche, eine ganze Szene wird in die Gewaltecke gestellt, als seien Menschen nur, weil sie nicht tanzen gehen können, weil die Clubs Corona-bedingt geschlossen sind, als würden die dann Sturmhauben tragen und Polizeiautos demolieren. Was für ein Schwachsinn. Also da hat sich die Stuttgarter Polizeispitze nun wirklich keinen Gefallen getan, indem sie diesen Begriff in die Welt geschmissen hat, Party- und Eventszene. Also ich bin auch Teil der Eventszene, ich spreche nämlich auf Events. Bei Veranstaltungen bin ich oft ein Speaker und ich werde mir das nicht ans Bein binden, dass ich durch Stuttgart ziehe und randaliere, nur weil es vielleicht möglicherweise keine Events gibt im Zuge irgendwelcher Lockdowns. Und diese verzerrende Beschuldigung gegenüber der Party- und Eventszene ist tatsächlich ein Reframing und es gehört in die Abteilung Relativierung. Also wir suchen uns einfach einen Sündenbock und ignorieren dann die Tatsache, die wirklich hinter dieser Randale steht. So, welche ist das? Ich sag's Ihnen. Es ist eine Frage der sozialen Prägung. Ob jemand randaliert oder nicht, ist eine Frage des Mindsets. Welche Werte hat der im Kopf, der da mit der Eisenstange Schaufenster einschlägt? Wir müssen herausbekommen, woher diese Niedertracht kommt. Wir müssen herausbekommen, woher die Verachtung kommt. Wir müssen herausbekommen, welche Weltbilder dahinter stehen, welches Denken, welche Menschenbilder. Wir müssen herausbekommen, woher diese völlige Abwesenheit jeglicher Zivilisiertheit und Kultiviertheit kommt. Wir müssen herausbekommen, woher die Aggression kommt. Wir müssen rauskriegen, woher kommt diese unfassbare, unendliche Blödheit, Dummheit. Also ich sag mal, um herauszubekommen, warum haben die Täter der Stuttgarter Randalenacht randaliert, die Frage ist einfach nur, welche soziale Prägung haben diese Täter? Welches Mindset haben sie? Welche Vorbilder haben sie? Welche Welt- und Menschenbilder haben diese Vorbilder? Darum geht es, das müssen wir rauskriegen. Also, für heute, für diese Podcast-Folge, die war jetzt vielleicht ein bisschen, naja, nicht ganz so fröhlich, aber ich möchte Sie wirklich animieren. Achten Sie mal darauf, wie Menschen Andersdenkende behandeln. Achten Sie mal darauf, wie Menschen Andersdenkende behandeln, die von sich sagen, sie seien tolerant. Also sie werden mit Sicherheit, auch wenn sie die Augen und die Ohren aufmachen, in politischen Diskussionen und an anderer Stelle sehr viele Beispiele dafür finden, dass diejenigen, die sich selbst die Toleranz auf die Stirn kleben als Markenzeichen, sehr oft die intolerantesten Menschen überhaupt sind. Das war mein Klartext-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Wie versprochen geht es in der nächsten Folge ums Gendern, also um Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen. Bis bald.